请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, den 6. Juni 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Danach folgt Reise durch Taiwan. Heute mit Tipps, was Sie bei einer Taiwan-Reise alles in Ihren Koffer packen sollten. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Man sagt so Shashue-Mango, also Schneemango kann man das übersetzen. Genau, und die habe ich mit Tofu, Seidentofu gemixt und Zitrone, Zitronenschale, auch wieder ein bisschen Dattel und Vanille. Also wir haben hier jemanden, der Vanille anbaut tatsächlich. Frische Vanille, das ist also wirklich ganz anders als diese Supermarkt-Vanille. Die trocknen die dann auch in der Sonne und die hatten ganz, also ein wirklich richtig tolles Aroma, bevor ich dann noch so ein bisschen mit reingemixt und ein bisschen Chiasamen.
Taiwans tropisch-subtropisches Klima erlaubt den Anbau einer großen Vielfalt an Obst und Gemüse. Wer diese in Bioqualität saisonal und mediterran zubereitet probieren möchte, ist bei Tamara Flussfisch in Taidung an der Ostküste Taiwans gut aufgehoben. Dort betreibt die Deutsch-Italienerin seit 3 Jahren ein kleines veganes Restaurant.
Ich weiß, es hat sich irgendwie alles so ergeben. Also ich habe in so einem Co-Living Space gewohnt in Taidong ganz am Anfang und habe dann da halt auch mal gekocht und dann waren halt irgendwie auch so Anfragen da, weil ich habe am Anfang eher Kochkurse gemacht, also wenig so mit Gästen. Und ich habe vor 4 Jahren auf Lanyu habe ich so im Sommer gearbeitet und habe da in so einer Bar gearbeitet und habe dann da halt das erste Mal wirklich, dass ich so mein Essen verkauft habe. Und ich habe da so ein, ich habe das so Lanyu-Teller genannt. Das war so ein Teller mit Früchten und Gemüse eben von der Insel. Und ja, und das ist irgendwie voll gut angekommen. Und dann bin ich dann 1 Jahr später eben nach Taidong und habe gedacht, naja, irgendwie würde ich das gerne weitermachen, habe das dann so angeboten als Menü, also so der Taidong-Teller und so hat es dann irgendwie angefangen und dann, ja, weiß ich auch nicht, war selber noch gar nicht so vorbereitet, dass es jetzt irgendwie da wirklich Gäste kommen und dann kamen aber immer mehr Leute, es hat sich irgendwie so rumgesprochen und dann hat mein Vermieter mir da auch gesagt, ja, ist kein Problem, ich kann die Gäste da empfangen. Und dann war das, wir hatten aber so viele Mitbewohner und ich hatte keine eigene Küche und dann habe ich so gedacht, naja, ich brauche jetzt doch irgendwie was Eigenes. Und dann habe ich hier das Haus hier gefunden und dann bin ich umgezogen. Ja, und dann habe ich auch dann, als ich hier meine Gäste betreut habe, dann natürlich nach 3 Wochen sofort eine Anzeige bekommen. Und dann habe ich halt offiziell das hier als Restaurant angemeldet. Genau, und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Also das war irgendwie, also ich hatte das nicht geplant. Ich wollte das irgendwie immer schon so machen, aber ich habe auch noch nie so eine richtige Idee gehabt, wie. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Ich habe das dann neben dem Studium einfach so als Nebenjob gemacht. Genau, und jetzt nach dem Studium ist ja das Visum jetzt offen. Also wir dürfen ja jetzt als Absolventen 2 Jahre noch in Taiwan bleiben und auch frei arbeiten. Genau, und das ist jetzt so meine Hauptbeschäftigung.
Mich hat Tamara mit einem 6-Gänge-Menü empfangen. Unter anderem gab es einen saisonalen Salat, Farinata aus Kichererbsenmehl, gegrillte Auberginen, Bittergurke mit Datteln und ein lokal inspiriertes Risotto. Zu jedem Gang erzählt Tamara, woher sie die Zutaten bezogen hat und wie sie diese zubereitet.
Also ich finde so, also das ist immer so, meine Eltern sagen immer, na jetzt hast du so viele Jahre studiert und jetzt stehst du irgendwie in der Küche und kochst für die Leute. Ich finde, das ist so was, was in der modernen Welt einfach fehlt, so dieser Bezug zur Natur und dass man einfach so natürliche Dinge isst. Also das ist mir einfach ganz wichtig, dass die Menschen wieder so eine Verbindung bekommen zur Natur und zu diesen natürlichen, unverarbeiteten Produkten. Und ich finde so in der modernen Gesellschaft, es ist echt schwer, viel Obst und Gemüse, also viel Verschiedenes. Man isst dann vielleicht mal eine Banane oder mal eine Mango oder mal einen Salat. Aber so mein Konzept ist einfach, man kommt hierher, man kann wirklich mal entspannen, so raus aus der beschäftigten Welt, die man irgendwie draußen hat. Und man kann wirklich in einer Mahlzeit so viel verschiedene Obst- und Gemüsesorten wie möglich einfach probieren und wirklich so diesen natürlichen Geschmack, also Yongwei, sagt man ja auf Chinesisch, weil es ist alles so viel zu stark gewürzt und viel zu verarbeitet, finde ich mittlerweile, die Produkte. Also sowohl in Asien als auch in Deutschland. Und dadurch, dass in Taiwan ist natürlich asiatische Küche eher weit verbreitet, aber wenige machen wirklich so mediterrane Küche. Und das ist sowas, wo ich dachte, naja, das ist so das, was ich den Leuten hierher bringen kann. Also ich habe wirklich so die Erfahrung, ich habe in Italien gelebt, das sind irgendwie meine Wurzeln. Ich möchte damit einfach so auch so über das Essen so einen Kulturaustausch machen, dass man sagt, okay, wir haben hier einfach so tolle taiwanesische Produkte, aber wir können die auch mediterran zubereiten. Also das ist, da gibt's eigentlich gar keine Grenzen. Das ist auch das, die Seele der italienischen Küche. Also ein italienisches Gericht ist ganz einfach. Das ist einfach nur gutes Olivenöl, irgendwie eine Gemüsesorte und vielleicht Nudeln oder so. Und das ist so mein Konzept einfach, dass man das nicht so überlädt mit Gewürzen, sondern eher so diesen natürlichen Geschmack von dem Obst und Gemüse hervorhebt.
Tamara legt großen Wert darauf, die Zutaten und ihre Herkunft gut zu verstehen. Mit allen Bauern, von denen sie Obst oder Gemüse bezieht, geht sie in den Austausch und erkundigt sich über den Anbau. Diese Informationen gibt sie an die Besucher ihres Restaurants weiter und so entsteht eine Mahlzeit, bei der man jede Zutat zu wertschätzen lernt.
Ich habe dann immer so, zum Beispiel hier kaufe ich meinen Salat, hier kaufe ich mein Obst, hier kommt zum Beispiel mein Mais ein. Also viele kenne ich auch. Hier sind auch eben viele Ureinwohnerstämme, die eben, also die Ureinwohner auch als Bauern arbeiten. Und auch gerade die Frau mit der Vanille, die wohnen an der Ostküste, die sind auch eben von Taipei dann hierher gezogen und haben dann, also sie sind praktisch schon in Rente und haben gesagt, ja, sie wollen das jetzt machen, so mit der Vanille, und haben sich dann da sowas aufgebaut. Also ich gucke wirklich, manchmal gehe ich auch auf den traditionellen Markt und suche so diese kleinen Bauern, also so irgendwelche Omis oder so, die dann so kleine Dinge anbauen. Und also kauf halt nicht im Supermarkt ein und auch nicht an diesen großen Obst- und Gemüseständen. Also es ist auch die Frau, die den Mais anbaut, Karotten und Süßkartoffeln, die wohnt hier um die Ecke. Und die habe ich auch durch Zufall entdeckt. Das ist so, weil ich immer auf dem Nachhauseweg und ich sage, die baut doch hier Mais an und so lernt man sich da kennen. Und das ist so, ich sage dann immer zu, okay, ich habe morgen Gäste, ich brauche das und das. Ja, kein Problem, ernte ich dir morgen. Und dann kann ich da gleich hinfahren im Neuen und das abholen.
Tamara verwendet nur Obst und Gemüse, das ohne Pestizide angebaut wurde. Auf das taiwanische Bio-Siegel kommt es nicht an, sagt sie.
Also das ist halt immer so ein Ding in Taiwan. Bio muss man natürlich anmelden. Da braucht man viel Geld, um so ein Bio-Ding zu bekommen. Das heißt, viele sagen dann, okay, das ist Yoshan, aber eben nicht Yoji. Aber das ist für mich, naja, ist das jetzt ein Unterschied, ob sie jetzt das Bio-Siegel haben oder nicht? Also die mit der Vanille hat es tatsächlich gemacht, aber das sind, glaube ich, so 20.000 oder 30.000 Taiwan-Dollar im Jahr, was die da zahlen müssen. Und das ist halt, naja, dann müssen sie halt ihre Produkte auch wieder teurer verkaufen, dann wollen die Leute das wieder nicht kaufen. Und für viele lohnt sich das auch nicht, weil die haben dann so geringe Ernten im Jahr von einem, zum Beispiel von Pfirsichen oder Mangos oder so, wenn du dann dafür ein Biosiegel brauchst, das lohnt sich nicht. Und das ist für mich eher wichtiger. Und ich kenne diese Leute, ich probiere diese Sachen. Also das ist so, ich finde, man kann sich da auch selber gut trainieren, dass man genau weiß, okay, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Und das ist für mich viel wichtiger, dass ich weiß, okay, hier sind Schmetterlinge auf den Feldern. So. Und ich unterhalte mich auch mit den Leuten, frag, wie bauen die an, kann ich mir das anschauen?
Wenn man in Taipei nur auswärts isst, wird es schnell schwer, genug Gemüse zu essen. In Taidong bei Tamara sieht die Verfügbarkeit anders aus.
Also das ist, wenn man selber kocht und einkauft, ist das hier ein Paradies. Also das ist auch für mich ein Grund gewesen, warum ich hierher ziehen wollte an die Ostküste, weil ich hier so viele Freunde habe, auch die selber, also nämlich auch der Mais hier, den ich hier geerntet habe auf dem Foto, das sind auch Freunde von mir, die bauen das an und das ist hier wirklich, man findet alles und wirklich das ganze Jahr über. Es ist nicht so wie, dass man sagt, okay, im Winter ist das weniger, im Winter ist das eher noch mehr und man hat wirklich so eine große Auswahl. Ich denke immer, ich kenne alles und dann gehe ich manchmal raus und denke, oh, jetzt habe ich wieder irgendwas gefunden, was ich noch nie probiert habe. Das ist unglaublich und auch so von den Preisen, es ist natürlich teurer geworden auch in Taidong, das muss man sagen, aber hier ist die Auswahl viel frischer und auch günstiger als in der Hauptstadt.
Weitere Informationen zu Tamara und Links, um eine Mahlzeit bei ihr zu buchen, finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reise durch Taiwan. Heute mal ausnahmsweise, oder was heißt ausnahmsweise, heute mal glücklicherweise mit zwei Gästen, nämlich meiner Kollegin Shanning.
Hi.
Und unserer Praktikantin Grazia.
Hallo.
Und zu dritt wollen wir heute ein paar Tipps geben aus Erfahrung, was man denn besser einpacken sollte für seine Taiwan-Reise und was man vielleicht auch zu Hause lassen kann. Und da haben wir das große Glück, dass Grazia gerade vor, wie lange, einer Woche, zwei Wochen nach Taiwan gekommen ist, oder?
Ja, genau. Fast zwei Wochen, anderthalb ungefähr.
Du meinst, du hast diesmal eigentlich ganz gut gepackt, aber trotzdem meintest du, du hast auch schon ein paar Sachen entdeckt, die du zu Hause hättest lassen können.
Ja, genau. Ich bin jetzt für Ende Februar bis Anfang April hier und ich dachte irgendwie, dass es teilweise noch ein bisschen kälter wird, als es dann doch ist, und habe deswegen zwei Pullis eingepackt, aber ein Notfallpulli hätte auf jeden Fall gereicht. Also den zweiten hätte ich zu Hause lassen können, weil der ist unnötig.
Also das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich die Frage, die meisten Leute beschäftigt. Wie packe ich richtig für das taiwanische Wetter? Wie würdest du das denn einschätzen, Shanning?
Also ich würde sagen, man unterscheidet in Taiwan nur zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter. Mhm. Und der Sommer ist halt extrem heiß und der Winter kann im Norden schon unangenehm werden, wenn der Monsunwind von Norden her zieht. Im Süden Taiwans dann aber in Kaohsiung super mild und angenehm. Ich finde, dieses Jahr hast du einen relativ milden Winter erwischt. Es gab schon viel, viel härterere Winter, wo auch meine in Deutschland geübten Schwiegereltern in die Knie gegangen sind und wir tatsächlich dann noch Kleidung nachkaufen mussten, oh, ja, weil es einfach zu krass war.
Genau. Aber ich glaube, wenn du jetzt sagst, das Stichwort nachkaufen, dann würde ich das jetzt auch gleich mal als Disclaimer voranschieben. Also in Taiwan kann man die meisten Sachen kaufen. Das heißt, ich glaube, es sollte sich niemand zu viel Stress machen, wenn er oder sie nach Taiwan kommt. Wenn man wirklich was vermisst, dann findet man das vor allem in Taipeh, aber auch in anderen großen Städten relativ schnell. Zu beachten ist natürlich, es kostet natürlich dann auch Geld, das nachzukaufen. Das ist vielleicht ärgerlich, wenn man just diese Sache schon zu Hause hat. Und auf der anderen Seite nimmt es natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch. Das heißt, insbesondere wenn man jetzt nur für eine kurze Zeit in Taiwan ist, will man natürlich bestmöglich vorbereitet sein. Und genau deshalb auch diese Sendung heute. Zu den Kleidungsstücken würde ich noch dazu sagen, mir wurde damals tatsächlich von einer Freundin erzählt, die eben im Sommer in Taiwan war, nimm gar keine Pullis mit. Meinte sie, die braucht man wirklich nicht, weil sie ja eben nur im Sommer da war. Aber ich bin dann eben auch in den Winter reingeblieben und da musste ich tatsächlich doch einige warme Kleidungsstücke dann schon kaufen. Insbesondere, weil ja auch in vielen Cafés dann die Klimaanlage bläst. Auch im Sommer braucht man auf jeden Fall ein leichtes, langärmeliges Oberteil, was man sich dann quasi drüber anziehen kann, einfach, dass man gegen diese Klimaanlage geschützt ist. Und im Winter würde ich sagen, sind meine täglichen Outfits so Richtung so Übergangsjacke. Die kann man hier wirklich den ganzen Winter lang tragen. Also ich habe so eine, in meinem Fall ist es eine Lederjacke oder auch irgendwie so ein dickeres Hemd, was ich einfach über meine T-Shirts drüber ziehe. Und damit würde ich sagen, bin ich dann wirklich 99% der Tagen gut gewappnet. Wenn man hier als Tourist ist, glaube ich, reicht das. Wenn man hier jahrelang wohnt, dann lohnt sich's vielleicht schon, eine Daunenjacke, so eine dünne Daunenjacke zu haben, die man dann aber halt jedes Jahr vielleicht höchstens eine Woche lang benutzen kann. Also ich glaube, das ist dann natürlich so ein Abwägen, je nachdem, wie lange man in Taiwan lebt, lohnt sich dann die Anschaffung von wärmeren Kleidungsstücken, auch wenn man sie selten trägt. Aber wenn man nur kurze Zeit da ist, dann ja reicht es eigentlich, wenn man irgendwie eine Jacke für kältere Tage oder eben Klimaanlagenräume mitnimmt.
Genau, unbedingt mit der Klimaanlage. Da sagst du was Richtiges, weil es passiert sehr, sehr vielen, die verschwitzt dann in einem Café sitzen oder in ein Museum gehen oder im Hotpot-Laden sitzen und sich dann erkälten, weil sie halt verschwitzt in der Klimaanlage sitzen. Und das ist halt extrem unglücklich. Zum Zweiten stimme ich dir zu, eine Jacke für den Winter. Ich würde sogar eine leichte Fleecejacke einfach empfehlen, weil die Winter hier können sehr klamm und feucht sein und dann eine dicke Baumwolle oder Wolle würde ich dann weniger empfehlen, sondern eher was Synthetisches, was einfach schnell trocknet und nicht so viel Feuchtigkeit saugt.
Also ich finde es besonders kalt immer in den Regionalzügen tatsächlich. Ja. Und am allerübelsten ist tatsächlich, wenn man, so wie ich, beim Fahrradfahren richtig durchnässt wird, die Radtour abbricht, mit dem Fahrrad in den Zug steigt und dann erstmal eine Stunde lang in seinen nassen Fahrradklamotten von der Klimaanlage durchgefroren wird. Und ich glaube, das würde ich jetzt als Überleitung nehmen zum Thema Regen. Denn es regnet in Taiwan viel und manchmal auch auf eine Art, die man so in Deutschland gar nicht kennt.
Ich schimpfe mal mit meinem Mann, weil der immer noch meint, mit einer Regenjacke rumzurennen. Und ich denke so, das müssen mal was regnen. Brauchst du auch keine Regenjacke mehr. Welche Regenjacke kann diesen Regenpegel aushalten?
Genau. Also von Regenjacken würde ich abraten, es sei denn, man kommt wirklich im Winter und hat auch vor, wandern zu gehen. Das ganze Jahr über, im Sommer ist es einfach viel zu heiß für jede Regenjacke, die man in Deutschland hat. Es gibt natürlich so Ultra-Light-Regenjacken. Habe ich persönlich nicht ausprobiert, denn viele Taiwaner greifen einfach zu solchen Regenponchos. Die kann man, sind eigentlich zum Einmalverwenden gedacht. Man kann sie auch wiederverwenden. Die gibt's eigentlich in allen 7-Elevens und Supermärkten. Und da hat man halt die Hände frei. Ansonsten bin ich, seit ich in Taiwan bin, einfach zum Regenschirm Believer geworden.
Ja, absolut.
Taiwan hat unglaublich viele Regenschirmgeschäfte. Es gibt hier Ultralight-Regenschirme. Und das wäre tatsächlich dann auch unsere Empfehlung. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann kauft einfach einen Regenschirm in Taiwan, denn im Zweifel sind die Modelle hier in Taiwan leichter und auch kleiner zusammenpackbarer.
Und tragen zum Sonnenschutz bei.
Und haben auch noch eine Sonnenschutzschicht, sodass sie dann auch als Regenschirm und Sonnenschirm angewendet werden können. Also seit ich in Taiwan bin, gehe ich eigentlich nie mehr ohne Regenschirm aus dem Haus, sei es Sommer oder Winter, auch mitten in der Nacht. Ich habe immer einen Regenschirm dabei und man ärgert sich einfach nur, wenn man ihn nicht dabei hat. Das würde mich auch direkt zum nächsten Punkt bringen. Also man kann sich zwar von oben gegen Regen schützen, aber es ist auch auf der Straße unglaublich nass.
Ja.
Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall einfach ganz taiwanisch irgendwelche Badelatschen oder Flipflops mitzunehmen. Oh, das sieht man immer wieder, dass einfach Leute mit Badeschlappen rumlaufen. Ich habe für mich entdeckt, es gibt eine Marke, die heißt Palladium. Das ist so eine Schuhmarke, die machen wasserfeste Schuhe. Das finde ich praktisch, wenn ich halt zu zur Arbeit gehe oder zu irgendwelchen Konferenzen und so. Da will ich nicht in Badelatschen rumlaufen. Ja. Das ist, glaube ich, wenn man länger in Taiwan ist, ganz nützlich. Aber ich glaube, wenn man als Tourist da ist, dann sind solche Wandersandalen, so wasserfeste, heißt es dann wasserfest, aber solche Wandersandalen, mit denen man auch durch Flüsse laufen kann, damit ist man dann auf den Straßen Taiwans ganz gut ausgerüstet.
Ich habe das Gefühl, viele nutzen auch Crocs.
Ja,
hab ich zumindest auch gesehen.
Ja. Das stimmt. Genau, das ist auch noch eine Option. Auf jeden Fall einfach Schuhwerk aus Plastik, weil deine Füße werden nass werden und zu überlegen ist einfach, du solltest ein paar Schuhe haben, bei denen es dir nichts ausmacht, wenn es nass wird. Da dann auch die Anmerkung, wer eine Schuhgröße größer als 45 hat oder auch wenn man Größe 45 hat, bringt auf jeden Fall eure eigenen Schuhe mit, denn in Taiwan wird in den wenigsten Läden Schuhe größer als 45 geführt. Das habe ich mit meinem Bruder schon erlebt, wo wir wirklich in über 10 Schuhläden reingegangen sind auf der Suche nach Schuhen für meinen Bruder. Wir haben am Ende einfach nur noch danach gefragt, gebt uns eure größten Schuhe, uns ist egal, wie sie aussehen, aber sie hatten einfach nichts und das ist wirklich nervig. Also das kann man natürlich, wenn man in Taiwan lebt, dann auch übers Internet bestellen. Aber wer für den Urlaub hier ist, der sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man alles Schuhwerk, was man plant in Taiwan zu nutzen, schon im Vorhinein mitbringt, weil ansonsten wird's richtig nervig.
Ja, ich glaube bei Männern 45, bei Frauen 41. Ich meine, Frauenschuhe enden hier bei wenn man jetzt ein frauenspezifisches Modell möchte.
Ja. Weißt du denn, wie das mit Klamotten ist, also Hosen, Hemden und so weiter?
Also ich habe von super vielen Europäern gehört, dass es nicht so einfach ist in Taiwan. Mit Oberteilen geht's noch, aber mit Hosen vor allen Dingen. Die sind dann vielleicht zu kurz oder passen an der Hüfte nicht und müssen selbst die größten Modelle, XL-Modelle, könnten dann schon was knapper sein. Also da würde ich auch, aber es gibt auch viele Sachen, Taiwaner mögen es ja gern bequemer. Es gibt auch viel mit Gummizug. Da würde ich einfach auf eine Gummizughose zurückgreifen.
Also ich bin ja selber eher unterdurchschnittlich groß. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich in Taiwan super einfach Klamotten finde, die mir passen, vor allen Dingen auch Hosen. Ich muss hier in Taiwan zum ersten Mal meine Hosen nicht selber kürzen. Das heißt, wer vielleicht kürzere Beine hat, wird in Taiwan auf jeden Fall fündig. Insbesondere kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch wirklich Uniqlo nennen, das ja mittlerweile auch in Deutschland immer mehr Geschäfte aufmacht und dort auch sehr populär ist. Aber also wirklich mindestens die Hälfte meines Kleiderschranks besteht aus Uniqlo-Klamotten, weil sie einfach super praktisch sind und dann eben auch nochmal viele Angebote haben, die speziell an das taiwanische Wetter angepasst sind. Also da kommen wir nochmal auf das Thema Sonnenschutz zurück. Es gibt in Taiwan auch viele spezielle UV-Jacken, die besonders dünn sind und sehr luftig leicht, aber halt trotzdem einen guten UV-Schutz bieten. Ich persönlich trage das gar nicht so sehr. Ich trage im Sommer eher so Leinenhemden. Das findet man auch bei Uniqlo ganz gut. Leinenklamotten, Leinenhosen auch. Da hat man dann die Wahl, ob man eher so sportlichere UV-Jacken wählt oder sich Kleidung aus Leinen besorgt.
Ja, apropos, genau, Sonnenkleidung ist hier relativ populär, auch wenn es natürlich super viel auch Sonnenschutzcremes gibt, aber die sind hier weder mineralisch noch dickflüssig, sondern alles, was ich hier erlebt habe an Sonnenschutz, kommt meistens aus Japan, Korea und sind so Sprays, leichte Sonnensprays mit Lichtschutzfaktor 50.
Also die sind schon gut.
Ja, die sind
also
gut.
Ich habe vor allen Dingen auch, und das ist ja auch bei Kindern sehr häufig, aber auch bei Erwachsenen, also ich habe als Kind so diese dickflüssige Sonnencreme aus Deutschland gehasst. Ja. Fand ich super unangenehm. Ich habe auch jetzt immer noch so leicht negative Assoziationen mit Sonnencreme. Aber diese asiatischen Sonnencremes, vor allen Dingen die japanischen, koreanischen, die ja mittlerweile auch in Deutschland immer beliebter werden, die sind so angenehm aufzutragen und die bieten, so wie ich das verstehe, auch den gleichen Schutz.
Ja.
Sonnencremes sind nicht günstig, wobei die auch in Deutschland immer so
relativ
teuer sind. Aber da kann man sich wirklich überlegen, insbesondere wenn man diese dickflüssigen Sonnencremes nicht so mag, dass man sich dann in Taiwan eindeckt. Hier gibt es eine große Auswahl und also ich fand sie und finde sie auch weiterhin wirklich super angenehm zu tragen.
Und man kann, habe ich durch meine Tochter gelernt, es gibt sogar Sprays, die man auch sich auf die Haare, auf die Kopfhaut sprühen kann.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Also wenn du einen ganzen Tag oder zwei Stunden in der Tropensonne verbracht hast, ohne Kopfbedeckung, dann sieht deine Kopfhaut halt entsprechend aus.
Und aber man sollte ja trotzdem eine Kopfbedeckung wählen als gegen den Sonnenstich.
Das stimmt, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die tropische Sonne in Taiwan im Sommer ist nicht zu unterschätzen.
Ja.
Genau, da können wir direkt eigentlich zum Meer überleiten. Wer in Taiwan Badeurlaub zum Beispiel oder am Meer was machen möchte mit seinen Kindern, der ist auf jeden Fall gut beraten damit, sich lange Kleidung, lange Badeklamotten, für die Kinder zumindest, mit mindestens 50 auszustatten. Die gibt's zum Beispiel bei Decathlon. Decathlon gibt's auch in Taiwan, das kann man hier auch kaufen.
Ich habe tatsächlich auch so einen langärmeliges Badeset mir geholt, nachdem ich mir einmal beim Schnorcheln einen sehr bösen Sonnenbrand geholt habe.
Ja, das war meiner Tochter ist das auch passiert und die ist sogar in der Spezialbrandabteilung gelandet. Oh, doch, sie hatte so einen starken Sonnenbrand.
Das ist ja auch gefährlich, ne?
Super gefährlich.
Das geht ja gar nicht.
Super schlimm. Deswegen, genau. Also nicht diese kleinen kurzen Bikinis anziehen, auch wenn sie super gut aussehen. Nein.
Ja. Was wir in Taiwan auch noch empfehlen, in Taiwan zu kaufen, sind Moskitoschutz-Sprays. Ja. Du hast da auch eine Meinung zu, oder?
Ja, Shani? Genau. Also ich bin auch nach Taiwan gezogen, mit Autan und Antibrumm. Nichts gegen diese Marken. Ich glaube, die funktionieren in Deutschland auch ganz gut, aber in Taiwan haben sie gar nichts gemacht.
Wirklich?
Die haben gar nicht die Mücken interessiert. Die Mücken haben sich nicht für dieses Spray interessiert, bis ich dann tatsächlich auf die hier verkäuflichen Präparate, Sprays, die eigentlich sogar nur auf Pflanzenöl basieren. Das ist viel effektiver. Also wie scheinen die taiwanischen Moskitos hier anders sozialisiert zu sein als in Deutschland. Also lass die Mückensprays aus Deutschland einfach da und kauf die Sachen hier vor Ort. Die funktionieren wunderbar. Und wenn man im Dschungel ist, lange, leichte Oberteile, lange Hose mit Socken, die Hose reingestopft in die Schuhe. Also das ist der beste Schutz.
Seit ich in Taiwan bin, trage ich fast keine kurzen Hosen mehr, tatsächlich wegen der Sonne und wegen den Moskitos auch.
Wo hast du denn diese Sonnencreme gekauft? Nicht Sonnencreme, das Moskitoschutz, meine ich.
Du kannst es in jedem Seven kaufen, dann wahrscheinlich in der kleineren Verpackung, und die größeren sind dann in den Supermärkten oder in den Drogeriemärkten.
Es wird tatsächlich auch unterschieden. Also in Taiwan gibt es ja Moskitos und dann gibt es noch die verhassten Xiaohaiwen.
Das sind die, darf ich das sagen? Die Arschlochmücken. So heißen sie bei uns.
Also jeder Taiwaner fürchtet sich vor den Xiaohaiwen.
Ja.
Ich bin ein Mensch, ich ziehe gar nicht mal so sehr Moskitos an. Ich bin einer dieser fürchterlichen, glücklichen Menschen, wo dann immer die Leute um mich herum gestochen werden.
Ich bin neidisch.
Das heißt, ich habe da jetzt nicht so die Erfahrungswerte, aber ich weiß, dass es Moskitosprays für reguläre Moskitos gibt und auch nochmal spezielle Moskitosprays gegen Xiaohaiwen.
Ja.
Und ich glaube, man sagt Xiaohaiwen, die gibt es besonders in der Region Hualien.
Und halt auch in Taipei. Aber nicht überall in Taipei. Also wir haben damals in der Nähe Zishan MRT gewohnt, da gab es Xiaohaiwen. Jetzt wohnen wir an der Schilling MRT, da gibt es keine Xiaohaiwen. Also die wurden eingeschleppt und sind lokal verbreitet. Und meine Tante sagt, die haben auch schon den einen oder anderen wirklich in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Weil die so jucken. Die sind so klein und die jucken so sehr.
Ich habe tatsächlich neulich im 7-Eleven auch einen Mückenschutz mir gekauft, weil ich in Deutschland nämlich auch ich wurde auch beraten eben wegen Mücken und sowas alles, und die Frau meinte schon auch, beim Totenschutzinstitut, genau, weil das ist jetzt nochmal ein anderes Thema mit der Impfung, was ja natürlich auch alles wichtig ist. Ich hatte das alles ein bisschen vergessen, dass man sich ja auch impfen lassen muss, und habe dann, ich habe dann die Dengue-Fieber-Impfung habe ich weggelassen, weil jetzt gerade ja nicht die Zeit ist von Dengue-Fieber. Und dann meinte sie, okay, Mückenschutz, kauf das hier, kannst du aber auch in Taipei kaufen. Und dann habe ich das da vergessen zu kaufen in Deutschland, bin dann hier angekommen und war so, wo kaufe ich das jetzt aber? Und dann bin ich einmal in 7-Eleven und habe auch Mückenschutz gekauft, und das war auch für diese Xiaohaiwen.
Ich war so, was ist denn? Ein schwarzes Spray
mit so grünem Deckel?
Ja, genau.
Das, und ich war aber so, was ist denn, wieso sind die klein und schwarz, die Mücken? Warum sind das nicht auch Mücken? Und dann wurde ich einmal in der Nacht komplett durchstochen und habe das dann raufgemacht, und dann wurde ich in Ruhe gelassen.
Ich habe jetzt noch einen Punkt auf der Liste, ganz, ganz einfach. Der Wandstecker, also in Taiwan die Steckdosen, das sind keine Steckdosen, wo man irgendeinen Stecker, den man in Deutschland kauft, reinstecken könnte. Das ist natürlich nervig, wenn man irgendwie nur für 2 Wochen da ist, sich dann einen neuen Stecker zu kaufen. Ich weiß, es gibt ja auch diese Stecker, wo man dann alle möglichen Anschlüsse hat. In meiner Erfahrung funktionieren die nicht so gut. Ich glaube, das ist halt so eine nervige, aber notwendige Anschaffung, die man dann aber auch ganz easy an seinem ersten Tag in Taiwan erledigen kann. Aber darauf sollte man sich einstellen und dann eventuell auch einfach den deutschen Stecker zu Hause lassen, je nachdem, wie so die Reiseroute ist, dass man sich eben hier einen Wandstecker besorgt. Bei mir ist es mittlerweile so, wenn Freunde da sind, habe ich einfach so einen zweiten Wandstecker, den ich ihnen dann ausleihe für die Dauer ihrer Reise. Das heißt, wenn man hier in Taiwan auch vielleicht Freunde, bekannte Familie hat, kann man da auch einfach nachfragen, ob man sich was leihen kann. Auch einfach im Sinne der Umweltfreundlichkeit. Aber ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, auch die wichtigsten Punkte abgedeckt. Dann danke ich euch vielmals. Ich hoffe, dass unser Gespräch auch unseren Hörern hilfreich sein wird für die Vorbereitung ihrer Reise. Und ja, gebt gerne Bescheid, wenn wir irgendetwas vergessen haben, was man noch unbedingt mitbringen sollte oder unbedingt zu Hause lassen sollte.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 6. Juni 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 9 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.